alle Fußballfreunde und Sportfreunde für das Herrengedeck. Immer wachsam bleiben alle 14 Tage mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Peter, Björn und John und die Second Chance im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf der 102,6 mit Andreas Kulik und auch mit meiner zweiten Chance, mit dem zweiten Versuch, nämlich Ansgar Brinkmann live zu interviewen. Vor 4 Wochen, da haben wir das schon mal probiert, aber da hat uns leider ja die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich musste dann ein wenig improvisieren. Ja, das bringt Live-Radio nun mal mit sich. Ich habe dann die Sendung damit verbracht, dass ich aus Ansgars überaus lesenswerter Biografie Der weiße Brasilianer, die 2011 im Delius Classing Verlag erschien, gelesen habe. Und da dann eben passenderweise das Kapitel Ihr könnt hier auf mich warten. Ja, und das habe ich dann auch getan, 4 Wochen lang, und freue mich deswegen umso mehr, dass das heute Abend klappt und wir das Interview führen können. Vorausgesetzt, die Technik steht diesmal, sonst muss ich dem nächsten Titel spielen, der Third Chance heißt. Gleich wissen wir mehr. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Ansgar Brinkmann. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Grüße Sie.
Toll, ich kann was hören. Das heißt, es läuft.
Gut.
Du bist gerade unterwegs, stimmt das?
Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg von Hamburg nach Osnabrück, hatte da zu tun, aber bin jetzt gerade in Osnabrück reingefahren und habe jetzt auch gerade gehalten, weil während der Fahrt telefonieren ist ja nicht so optimal und mit der Lautsprechanlage im Auto ist es nicht immer so optimal.
Ja, das ist aber nett. Ja, du bist, du sagst gerade Osnabrück, du bist ja nahe Osnabrück in Barkum aufgewachsen. Du hast 6 ältere Geschwister. Wie war das denn mit denen? Die hatten ja doch einiges an Einfluss auf dich, oder?
Ja, natürlich. Wenn man 6 ältere Geschwister hat, erstmal ist natürlich immer schön was los im Haus, gar keine Frage. Und wenn man dann, ich bin das jüngste Kind dann halt, logischerweise von 7. Und die haben mich natürlich überall mit hingeschleppt, ne? Ob auf dem Sportplatz oder sonst wohin. Also das war schon für mich hoch unterhaltsam und hatte natürlich auch viele Vorteile.
Hat es auch Nachteile?
Ja, du musst ja um alles kämpfen, wenn du dann jung bist. Ne? Die sind, sie dürfen länger aufbleiben und so weiter und so fort. Und das will man natürlich dann als jüngstes Kind nicht immer wahrhaben. Man will auch mal den Film um 22 Uhr sehen, was natürlich dann auch richtig ist im Nachhinein. Aber das siehst du natürlich nicht ein, wenn du 5, 6, 7, 8 Jahre alt bist. Dann will man dabei sein.
Ja, aber das Kämpfen, sagst du gerade, das ist dir ja irgendwie erhalten geblieben. Und du hast ja in der Jugend dann angefangen bei Schwarz-Weiß Barkum und bei Blau-Weiß Lohne und bist mit 15 von Bayern 05 Uerdingen entdeckt worden und nach Krefeld gegangen. Wie war das denn dort? Kann man das vergleichen mit dem Konzept der Jugendinternate von heute oder war das vollkommen anders?
Das war vollkommen anders, muss man sagen. Also heute muss man sagen, es ist ja wirklich sehr gut geregelt. Die Jungs mit 14, 15, die von zu Hause weg sind, die haben dann ja wirklich eine Lehrperson, die haben vernünftige Ernährung. Das muss auch so sein, das macht auch alles richtig Sinn. Und da haben die Erst- und Zweitligist natürlich aufgerüstet, haben vom DFB auch diese Vorlagen bekommen und müssen die auch erfüllen. Aber das kenne ich nicht. Also meine Mutter hat mich wirklich mit 15 nach Uerdingen damals gefahren. Die wollten mich haben. Ich habe zusammengespielt mit Oliver Bierhoff, mit Marcel Wittichek, aber wir mussten die Wohnung selber suchen. Meine Mutter hat mir Einmachgläser gemacht mit Gemüse noch, kann ich mich daran erinnern, damit ich was zu essen hatte und so weiter. Man hatte 200 Euro. Das Einzige, was ich bekommen habe, waren ein paar Schuhe. Also mir kommen jetzt nicht gleich die Tränen, aber das war einfach die Realität damals bei mir. Hat auch nicht unbedingt immer geschadet. Heute kriegen die Jungs oft auch viel zu viel. Aber es ist natürlich heute besser geregelt. Also ein 15-Jähriger, der dann 300 Kilometer von zu Hause weg ist, wie ich damals, und Mutter und Hotel Mama zu Hause lassen muss, das war nicht so leicht. Das stimmt.
Ja, irgendwie war es ja trotz allem erfolgreich, denn ihr seid dann tatsächlich, also Marcel Wittercheck hast du ja erwähnt, Oliver Bierhoff, du warst dabei und ihr seid, als du 18 Jahre alt warst, deutscher A-Jugendmeister geworden. Welche Bedeutung hatte denn der Titel für dich?
Ja, eine große Bedeutung, wenn man bedenkt, dass man professionelle Möglichkeiten hat. Ich komme aus einem kleinen Ort, ich habe dann hier in Barkum gespielt, dann in Lohne und dann kommst du zu einem Bundesligisten. Damals hatten die auch eine Top-erste Mannschaft mit Matthias Herget, mit den Funkelbrüdern, sind Pokalsieger geworden, 87, 86. War es, glaube ich, dann doch 86, meine ich. Und ja, bei so einem Bundesligisten Fußball zu spielen, das war schon der erste kleine Traum, ne? Weil man wollte ja selber mal Profi werden. Und das war schon der erste richtige Schritt. Man hatte dreimal die Woche Training, bis viermal die Woche Training plus Spiel. Das war schon für mich Neuland.
Und du hast ja den Traum vom Profifußball ja wirklich erfüllt. Allerdings nicht bei Bayer 05, sondern du hast deinen ersten Profivertrag beim VfL Osnabrück unterschrieben. Warum bist du nicht in Uerdingen geblieben?
Das ist eine verdammt gute Frage. Das war sicherlich sportlich, taktisch nicht die richtige Entscheidung im Nachhinein. Aber ich bin mit 15 von zu Hause weg und Hotel Mama und habe meine Freundin, Freunde zu Hause gelassen und alles. Ja, ich wollte wieder zurück. Ne, sportlich war es sicherlich nicht die richtige Entscheidung, aber ich bin dann beim VfL Osnabrück sofort Profi geworden. Die haben damals in der zweiten Liga gespielt. Das war auch absolut okay und ne, dann habe ich in der zweiten Liga angefangen, aber natürlich perspektivisch besser gewesen, ich wäre in Uerdingen geblieben, aber wenn man 17 Jahre alt ist, dann trifft man nicht immer die richtigen Entscheidungen.
Kann man das Gefühl oder das, was man da empfindet, irgendwie beschreiben, wenn man dann auf einmal diesen ersten Profivertrag hat, von dem man jahrelang geträumt hat?
Ja, natürlich, deswegen bin ich ja auch weg von zu Hause und habe das alles in Kauf genommen und bin nach Uerdingen gegangen, um 100% habe ich auf Fußball gesetzt, das habe ich natürlich schon relativ früh gemacht und wenn du dann den ersten Vertrag unterschreibst und dann auch schon ganz ordentliches Geld verdient und das war damals noch alles im Rahmen beim Zweitligisten Osnabrück. Also das ist ja dann irgendwann noch alles explodiert, diese Gehälter. Das war damals noch gar nicht so extrem, aber man war Fußballprofi, das war mein Beruf und du hattest jeden Tag Training, du hattest am Wochenende Wettkampf oder auch eine Vorbereitung halt, das war alles hochprofessionell. Die Medien waren dabei, das Fernsehen war dabei, in diesen Stadien zu spielen, war schön. Ja, ich kann wirklich sagen, dass das habe ich noch alles, hat sich in meiner Seele eingebrannt. Das habe ich noch alles vor Augen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist wirklich, da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen mit dem ersten Vertrag.
Du hast dann später mal bei Mainz 05 ja auch gespielt und da warst du Mitspieler von einem Mann, der derzeit sehr oft in Schlagzeilen ist, nämlich von Jürgen Klopp.
Ja.
War damals da schon abzusehen, dass er das Zeug zum Erfolgstrainer hat? Was war das denn für ein Typ?
Also Jürgen Klopp ist sehr authentisch und das war ja auch schon 1994, 95, 96, wo ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ja mit ihm in Mainz zusammengespielt, er war auch sogar eine Zeit lang mein Zimmerkollege und Jürgen Klopp ist einfach authentisch, aber da war noch nicht abzusehen, dass er auch mal diese Karriere einsteigt, noch als Trainer. Aber er war schon als Spieler hoch motiviert und der hatte dieses Paket, er hatte eine unglaubliche Willensstärke, ne? Und er hatte auch schon als Spieler konstruktives Denken und er hat schon wirklich das im Ganzen gesehen. Er hat schon mehr Verantwortung übernommen als normal ist. Ne? Er hat sich auch schon wirklich dann als Führungsspieler mit um alles gekümmert, um den, der nicht gespielt hat und so weiter. Und sein Weg danach natürlich als Trainer, der ist natürlich atemberaubend. Das ist ja wirklich unglaublich.
Hast du ihm jetzt schon gratuliert zur zweiten Meisterschaft oder ist er überhaupt erreichbar?
Ja, also ne, man schreibt in der SMS, weil man weiß ja ganz genau, dass im Moment ist der Mann out of order, kann man sagen. Ne, was da auf einen einprasselt in so einer Situation, ganz Dortmund steht Kopf. Und dann steht ja auch noch das Pokalendspiel gegen Bayern vor der Haustür. Das ist ja nochmal ein Highlight, was auch nochmal kommt. Ich meine, deutscher Meister ist ja schon wieder, das Ganze zu bestätigen, eine unglaubliche Leistung von seinem Team und natürlich auch von ihm. Ja, der Kloppo hat dieses konstruktive Denken, der hat dieses große Paket, was du als Trainer brauchst. Also er ist war ein Glücksgriff für Mainz und führt die erfolgreiche Arbeit, die er in Mainz schon angefangen hat in Dortmund, jetzt natürlich auf höherem Niveau dann nochmal weiter, weil Dortmund nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, auch im finanziellen Rahmen natürlich.
Ja, also wir sprechen gleich weiter, machen vorher ein bisschen Musik und zwar hören wir jetzt erstmal die Japan Reads mit Young Heart Sparkfire und dann Ultravox mit Young Savage. Bis gleich.
So Liebe Zuhörer, wir gehen tiefer und nicht höher. Wenn auf Forst der Liebe rein, weint ihr wie beim Säbelschneiden. Mehr Styles als Thais Reis, bringt der Freundeskreis 96. MCs heulen nicht.
Tor ab, bin kein Vorbild, sondern Abbild meiner Welt. Der Apfel, der nie weit vom Stamm fällt, aber standhält. Auch wenn ihr den Stamm fällt, bin so ein schwarzer Panther. Biel, Pater, Pater,
wie Miriam Mate. Der Freundeskreis und Enfance Terrible. Zurück beim Herrengedeck Fußballkultur mit Musik, mit dem Interview mit Ansgar Brinkmann. Und er ist ja im Auto unterwegs. Jetzt habe ich ihn wieder am Telefon live. Wir waren stehen geblieben bei Jürgen Klopp und wollten jetzt aber eigentlich mal weitergehen zu deiner eigenen Karriere. Und zwar warst du ja doch bei einigen Vereinen unterwegs und Mitte der 90er unter anderem beim FC Gütersloh. Und dort hast du dich laut deiner eigenen Biografie ja nicht nur sportlich betätigt, sondern irgendwie auch im Stile von MacGyver mal eine Flucht hingelegt. Was hast du da für Erinnerungen?
Nein, also das war aus, in Osnabrück war das. Ich habe beim VfL Osnabrück gespielt und wir haben gefeiert mit der Mannschaft. Und ja, darauf ist man ja nicht stolz, hat man sehr viel Glück gehabt eigentlich an dem Abend. Ne? Und ja, ich bin dann auch angehalten worden und ja, musste dann mein Auto zur Seite fahren und saß dann hinten schon drin im Polizeiwagen. Und ja, dann haben die mein Auto weggefahren und dann habe ich einfach hinten rausgewollt. Ging natürlich nicht, weil das Kindersicherung ist. Dann habe ich die Scheibe so halb runtergedreht. Ging natürlich auch nur halb. Ne? Dann war eine Sperre drin und dann habe ich so durchgefasst, dann ging die Tür auf. Das war alles gar nicht geplant und dann bin ich einfach los und weg und höre dann nur noch, wie die rufen, ja, der haut ab. Und dann sind die natürlich auch hinter mir her, aber haben natürlich gemerkt nach 50 Metern, okay, den kriegen wir nicht. Ne? Und dann bin ich noch ein paar Teile, bin einfach weg. Aber wie gesagt, das war einfach... ja, ich habe nur Glück gehabt. Das war nicht geplant oder besonders clever oder so. Da ist man auch nicht stolz drauf. Das war schon eigentlich ja, recht dämlich. Aber ich habe einfach nur Glück gehabt, weil ich habe gedacht, da kommt eine riesen Strafe auf mich zu. Aber die Quintessenz aus der Geschichte war, ja, lauf, wenn du kannst. Ne? Und wenn keiner zu Schaden kommt, also wenn man sich nicht losreißt und sich nicht verbal anlegt, ne, dann ja, sagt man einfach, das hat dann zu lange gedauert und ich wollte weg. So war das damals gewesen. Die Medien haben sich natürlich gefreut über diese Geschichte. Das hat einen hohen Multiplikator, gar keine Frage. Aber ja, ich habe viel Glück gehabt an dem Tag.
Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich mich recht erinnere, du hast ja später auch auf dem Revier vorbeigeschaut.
Ja, natürlich. Ich konnte dann meinen Schlüssel einen Tag später wieder abholen, konnte dann mein Auto wieder mitnehmen. Und da haben die Jungs nochmal gesagt von der Polizei, was alles nicht geht. Und das habe ich mir auch wirklich zu Herzen genommen.
1997 hast du beim BV Kloppenburg angeheuert und dort bist du sehr ungewöhnlich bis in die Niederungen des deutschen Amateurfußballs gekommen, nämlich bis in die Kreisklasse. Und das, nachdem du auf der Weihnachtsfeier ja Worte gewählt hast. Du solltest eine Rede halten und hast Worte gewählt, die dann wohl komischerweise nicht jedem gefallen haben. Was war da los?
Ja, ich gut, das ist kein, ich war nicht einfach und wenn ich hatte eine Meinung und unser Trainer, sage ich mal, das war schon eine Marionette dann auch von unserem Hauptsponsor und das hat der ganzen Mannschaft nicht gepasst und eigentlich habe ich das gesagt, was alle denken. Und da ich Kapitän war und eine Rede halten musste, habe ich dann natürlich auch gesagt, okay, ob bei uns der Trainer auf der Bank sitzt oder der Busfahrer, das ist auch so ungefähr ziemlich egal. Da wurde natürlich totstill und was das für Konsequenzen hatte, kann man sich vorstellen. Das hat dem Hauptsponsor gar nicht gefallen und habe mich auch degradiert in die zweite Mannschaft. Also ich habe in Kloppenburg gespielt damals, das war vierte Liga, die zweite Mannschaft, glaube ich, ein über der Thekenmannschaft, ich glaube Kreisklasse war das. Ja, dann habe ich mich da wiedergefunden und wurde dann natürlich auch sofort dafür bestraft. Aber letztendlich sage ich immer, wenn ich einem geschadet habe, dann mir selbst und damit kann ich auch noch gut leben.
Ja, du hast auch, also für mich zumindest war das die berühmteste Schlagzeile außerhalb vom Fußball, ist die, dass man oft liest, dass auf deinem Anruf beantwortet der Spruch sei, ich bin bis 5 Uhr früh in meiner Stammkneipe zu erreichen. Ja. War der da wirklich drauf oder gibt's den noch?
Ja, den gibt es sogar noch. Also da habe ich in Münster gespielt, da war ich 21 Jahre und damals gab es diese Anrufbeantworter und jeder hatte da mal einen Spruch drauf und ich habe halt drauf gesprochen, dass wenn ich wer mich erreichen will, kann das halt tun von 17 Uhr bis 5 Uhr morgens in meiner Stammkneipe. Das war einfach das Panevino, da haben wir uns alle getroffen, da haben uns gar nichts mehr gedacht. Aber da ich dann auch einmal ein bisschen länger unterwegs war und dann hat die Bildzeitung angerufen und ja, die haben sich natürlich dann über diesen Spruch gefreut. Ne? Das passte natürlich dann für die Bildzeitung ganz gut und ja, das holen die dann immer gerne mal wieder raus. Das verfolgt mich bis heute, dieser Anruf Beantworterspruch.
Ja, er macht große Runde, er ist auch in jedem Zitatenbuch, er ist immer ganz vorne dabei.
Ja, ja.
Ja, jetzt hast du ja deine ganze Karriere, wenn ich das richtig weiß, ohne Spielerberater verbracht, oder?
Nein, nicht nur. Damals mein Wechsel von Frankfurt zu TB, das hat dann Wolfgang Zürge gemacht, einer, der im Fußball sehr bekannt ist, der Topspieler wirklich auch unter Vertrag gehabt hat in seinem Leben, der das schon 30 Jahre lang macht. Und ja, wenn es dann umgeht, wenn du für 1 Million wechselst, dann von Frankfurt nach TB, obwohl ich gar nicht wechseln wollte damals, aber die Eintracht brauchte Geld, die mussten Bernd Schneider verkaufen, so Botzek und auch meine Wenigkeit. Am liebsten wäre ich bei der Eintracht geblieben.
Mhm. Du hast dann auch noch in Bielefeld ja gekickt und da hast du irgendwie dann einen Falschen kennengelernt. Kann man das so formulieren? Da war irgendwie ein Finanzberater, der dich in Immobiliengeschäfte geredet hat, die nicht
wirklich... Also Immobilien waren es jetzt nicht, nicht, dass das gleich falsch rüberkommt, sondern ja, wenn man viel Geld verdient als Fußballprofi, dann hat man auch oft viele Freunde, auch sogenannte Freunde, die dann dein Bestes wollen, aber oft nur dein Geld. Und da muss man schon den Neuen gucken, von dem man sich da beraten lässt. Und ich war jetzt noch nicht so aufgestellt, auch nicht von Haus aus, dass ich da alles dreifach kontrolliere. Ja, das tut natürlich dann mal weh, wenn man dann auch mal Geld verdient. Aber man ist jung und wenn man mal hinfällt, muss man auch wieder aufstehen. Und das habe ich ja getan. Aber klar, das Geld hätte man gerne noch. Also ne, heute sagen wir den jungen Fußballern, ne, das dürfte nicht nur anderen überlassen. Ne, das müsst ihr auch kontrollieren und checken und möglichst dann auch die Eltern mit einbeziehen. Ne, weil die letztendlich oder definitiv mit Sicherheit das Beste für ihr Kind wollen.
Rein sportlich hat sich für dich der Kreis geschlossen, in dem Horst Ermantraut dich zurückgeholt hat in den Profifußball. Und er hat dich ja aus Kloppenburg in die zweite Liga zur Eintracht nach Frankfurt verpflichtet. Das war aus meiner Sicht eine sehr mutige Entscheidung. Hat er die mal begründet?
Ja, Horst Ermantraut kannte mich natürlich. Er war mal Trainer in Meppen und ich habe in Osnabrück gespielt. Das waren dann immer Zweitliga-Duelle. Und ich hatte ja schon, als ich nach Frankfurt kam, weiß ich nicht, 180 Zweitligaspiele. Also er wusste schon, dass ich den Profifußball kenne. Also er kannte mich schon als Spieler. Aber ich muss sagen, dass er mich holt aus der zweiten Mannschaft von Kloppenburg, das war eigentlich schon mutig von ihm. Ne? Ich meine, damals in Frankfurt hat man gesagt, wir wollen Gordino zurück, wir wollen dies, wir wollen jenes. Ja, und dann kommt Franzke Brinkmann durch die Tür und dann fragen die Journalisten natürlich mit Recht, Mensch, wo hat denn der gespielt? Und dann hört man, dass er in der zweiten von Kloppenburg gespielt hat, also nicht mal in der ersten, in der vierten Liga spielt. Dann hat man mich natürlich gefragt, Herr Brinkmann, Entschuldigung, aber was wollen Sie hier, was machen Sie hier? Und dann habe ich natürlich auch gesagt in der Pressekonferenz der ersten, also ich bin hier, um die Mannschaft zu bestärken. Und gut, dann kann man dann irgendwann die Spiele, und aber das war schon vom Ermantraut mutig. Aber ich bin ihm heute noch dankbar, dass er das natürlich gemacht hat, weil er hat mir meinen größten Traum erfüllt dadurch.
Hast du dir mal überlegt, wie es vielleicht ohne Horst Ermantraut in deiner Karriere weitergegangen wäre?
Schwierig zu sagen, das ist natürlich alles rein hypothetisch, aber ja, da ich dann auch schon 27 war, also ja, dann die Bundesliga wäre sicherlich schwierig geworden. Also ne, damit war ja nicht zu rechnen. Das kam ja für mich dann auch aus heiterem Himmel. Ich bin ja dann mit der Eintracht aufgestiegen. Nein, ich habe das ja schon oft gesagt und ich habe dem Horst Ermantraut, meinen ganz großen Traum habe ich der Eintracht zu verdanken und Horst Ermantraut. Horst Ermantraut hat mich geholt und die Eintracht hat mir den Traum von der Bundesliga ermöglicht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie geil war es denn jetzt wirklich in der Bundesliga?
Glauben Sie mir, das ist ja, dieser Enthusiasmus, diese Euphorie, der in der Bundesliga herrscht. Ne? Da ist ja alles drin, gewinnen, verlieren. Ich meine, diese Emotionen, Dortmund gegen Bayern oder in München zu spielen, ne, gegen so einen Top-Club oder in Dortmund diese gelbe Wand live zu erleben, ne, für die Eintracht aufzulaufen, in den ganzen Heimspielen. Das ist schon wie Fliegen. Das sind unglaubliche Emotionen, unglaubliche Momente, die ich abgespeichert habe in meiner Seele. Das ist alles drin in meinem Kopf, das werde ich nie mehr vergessen.
Du hast ja später auch mit der Arminia, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, auch nochmal in der ersten Liga gespielt. War das dann anders als mit der Eintracht?
Nein, das gut, mit der Eintracht, sage ich mal, das war ja mein erstes Bundesliga-Jahr. Das hatte schon was Besonderes. So, mit Arminia Bielefeld habe ich das dann nochmal geschafft. Aber auch die Zeit bei der Arminia war sehr emotional. Ne? Und für die Vereine, ich habe ja für mehrere gespielt, das ist ja nicht, war ja nicht gewollt. So, das hat sich bei mir halt so ergeben. Es gibt auch Spieler, die spielen 10 Jahre für einen Club. Das finde ich persönlich auch total klasse. Bei mir sollte das nicht sein. Und diese Uwe Seeler-Zeiten sind ja auch so ein bisschen vorbei. Aber nein, für Arminia dann aufzulaufen, Bundesliga zu spielen, ja, das ist einfach, also Bundesliga zu spielen, also man vergisst doch alles, da geht doch nicht mehr um Geld oder um sonst was, man vergisst alles an so einem Tag, wenn man Bundesliga spielt, ne? Das kann man nicht kaufen, sag ich mal, da geht nicht viel drüber.
Wer war denn der unangenehmste Gegenspieler in der Bundesliga?
Na gut, da gibt es einige, ich meine, wenn du gegen Lisa Raso spielst da musst du schon Top-Tag haben, ne, wenn du dann bestehen willst. Ne? Ich meine, der Mann ist Europa- und Weltmeister. Überhaupt gegen solche Kaliber zu spielen, ist schon Wahnsinn und hat schon unheimlichen Spaß gemacht.
Du hast vorhin gesagt, von der Eintracht ging es ja dann auch mal zu TB Berlin. Ich möchte jetzt gar nicht über Summen sprechen, aber die hatten ja einen sehr potenten Sponsor und auch reihenweise Stars in ihren Reihen. Aber war das der lukrativste Kontrakt? Kann man das so allgemein sagen?
Ja, so stimmt. Ich hatte eine Nachfrage aus Stuttgart in der Winterpause schon. Ne? Die wollten nämlich für sehr viel Geld aus dem Vertrag rausholen in Frankfurt. Und Ermatros hat gesagt, nicht verkäuflich, ne? was man ja auch sehr schätzt. Und man bekommt ja auch viel Respekt. Aber ich wollte bei der Eintracht damals bleiben. Ich wollte eigentlich weiter Bundesliga spielen. Ich war ja erst gerade angekommen. Aber die Eintracht musste verkaufen, brauchte dann auch Kohle. Und Tennis Borussia Berlin hat uns Spieler alle finanziell bedroht. Ne? Also das kann man ruhig so sagen. Also wir hatten eine Top-Mannschaft. Das war damals die teuerste Zweitligamannschaft aller Zeiten. Also Hoffenheim hat uns abgelöst jetzt im Nachhinein. Aber mit dieser Mannschaft, mit Sascha Ciritz, Stegi Kriakov, Uwe Rösler und wie die alle heißen, also das waren schon große Namen. Also mit dieser Mannschaft musst du eigentlich aufsteigen. Aber das hat ja nicht geklappt.
Mhm. Ja, Sergei Kiriakov, mit dem bist du ja ganz gut ausgekommen. Und er hat dir auch Ratschläge erteilt, zum Beispiel beim Autokauf. Wie brauchbar waren denn seine Tipps?
Ja, also wenn man sich diesen Fuhrpark angeguckt hat, damals in der Zweitliga, da hat man schon gedacht, man spielte für den FC Bayern München. Also die Jungs haben schon alle viel Geld verdient, als sie dann zu DB kamen. Also Kiriakov hat ja in Karlsruhe gespielt, in Hamburg und so weiter. Das waren schon auch alles Nationalspieler. Also wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, für den Zweitligisten ungewöhnlich, dann waren wir noch zu fünft im Training. Ja, dann habe ich meine Jungs, die habe ich alle gesehen auf Eurosport, ne, für Tschechien spielen oder für wen auch immer. Also das war schon hochspannend. Also wir hatten da schon eine Top-Truppe und Vinny Schäfer war unser Trainer. Und ja, man wollte sofort hoch in die Bundesliga. Deswegen haben wir auch alle diesen Schritt gemacht, weil wir alle gedacht haben, mit dieser Mannschaft wirst du Erster oder Zweiter. Da geht gar kein Weg dran vorbei.
Ja, und es ging dann aber bei dir, ja, wie soll man sagen, sportlich nicht ganz so erfolgreich weiter. Du hast ja dann in Kärnten unterschrieben. Da muss man sagen, du warst ja verletzt. Und ich glaube, du hast nicht ein einziges Spiel dann absolviert für die und dann war es wohl auch nicht ganz leicht mit Trainer Peter Packholt. Was war das für eine Erfahrung für dich im Nachhinein?
Ach, eigentlich ganz einfach zu erzählen. Also Kärnten war auf dem Tabellenletzten und ich habe ja auch für Mannschaften gespielt, die um den Abstieg kämpfen und das war auch oft sehr erfolgreich und Packholt wollte mich dann wirklich nach Kärnten holen und ich habe auch zugesagt, aber ich war noch verletzt, ich hatte gerade eine OP. Und ich habe dann gesagt, wenn ich gesund bin, dann spiele ich auch für Kärnten. Aber ich bin nicht rechtzeitig gesund geworden. Und ich war 14 Monate am Stück, habe ich keinen Fußball gespielt. Also ich war schon 35 und habe dann, was viele nicht mehr schaffen, also gesagt, ich höre nicht mit einer Verletzung auf und habe dann einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, eine Reha gemacht, eine permanente Reha gemacht, weil ich unbedingt wieder spielen wollte. Wurde dafür dann auch belohnt. Nach 14 Monaten hatte ich dann noch Anfragen, also mit 35. Ne? Das war auch schon eine Respektsache, die mich dann auch gefreut hat und habe mich dann für Dynamo Dresden entschieden, obwohl die Tabellenletzter waren. Also es gab auch zwei, drei Zweitligisten, die waren im Mittelfeld, aber ich habe mich für Dresden entschieden und bin dann mit Dynamo Dresden vom 18. auf den 8. Platz geklettert. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Und und die Dynamos haben auch, wie man ja weiß, auch unheimlich viel Leidenschaft für Fußball.
Ja, da stellt sich mir jetzt die Frage, die sind ja auch auf den Schlagzeilen jetzt zuletzt ganz gewaltig in Dortmund, wegen ihren gewaltbereiten Fans. Wie hast denn du das erlebt?
Ja, das ist ja gut. Es gibt natürlich auch ein paar Dynamos, die sich daneben benehmen, aber das ist eine große, große Fangruppe und man kann da nicht immer auf alle schließen. Das ist der Fehler, den wir oft machen. Ne? Wenn 20, 30 das Gesamtbild versauen, darf man nicht sagen, die Fans von Dynamo Dresden, dann wird man der ganzen Sache nicht gerecht. Also das wollen wir nicht sehen, ob das Dortmunder sind oder Dresdner sind oder Rostocker sind, also Randale und Verletzte und deswegen gehen wir nicht zum Fußball. Ne? Das ist so ein großes, tolles Event geworden, ob das eine EM ist oder eine WM ist oder die Deutsche Meisterschaft. Der Fußball bringt uns doch so viel Freude. Das wollen wir nicht sehen. Ne? Und wenn Jungs Stress miteinander haben wollen, dann sollen sie es bitte außerhalb des Stadions machen.
Das sind nochmal schöne Worte und da machen wir jetzt erstmal Musik und machen dann noch einen dritten Gesprächsblock. Und zwar hören wir jetzt erstmal das MacGyver-Intro passenderweise. Bis gleich.
In this world.
das war der Rebel Yell von Beer Idol im Herrengedeck mit Ansgar Brinkmann in der Leitung immer noch. Ansgar, hast du denn jemals auch davon geträumt, im Ausland nochmal zu spielen, so richtig?
Ja, also das, was heißt davon geträumt, wenn sich das ergeben hätte und man hätte ein gutes Angebot bekommen, ich meine mal in England zu spielen oder in Spanien, das hat sicherlich auch ganz, ganz großen Reiz.
Gibt es da so einen Traumverein, wo du sagst, boah, für den wäre ich mal gern aufgelaufen?
Ja, in England ist es Liverpool, gar keine Frage. Und in Spanien, okay, das ist jetzt leicht, Barcelona. Naja, das natürlich, aber Träume soll man ja haben.
Du hast in 20 Profijahren bei insgesamt 12 Vereinen gespielt. Warum bist du nirgends so richtig lange, über mal 4-5 Jahre geblieben?
Naja, ich war ja insgesamt, habe ich ja, für die meisten Vereine habe ich ja zweimal gespielt. Das ist ja das Interessante. Also kann es ja so verkehrt nicht gewesen sein, wenn ich die meisten Vereine wiederholen. Gütersloh hat mich wiedergeholt, Osnabrück hat mich wiedergeholt, Münster hat mich zweimal wiedergeholt. Also ne, gibt es noch zwei Clubs, die mich auch wiederholen wollten. Also das spricht ja nicht gegen mich. Aber das hat sich so ergeben, das war alles nicht geplant.
Dein ehemaliger Mitspieler Matthias Hein, der hat über dich gesagt, wenn er ein bisschen fokussierter und nicht so leicht abzulenken gewesen wäre, hätte er 30 bis 40 Länderspiele und wesentlich mehr Bundesligaspiele machen können. Er ist so oft falsch abgebogen. Siehst du es genauso und was hat er denn damit gemeint?
Ja, was er, gut, ich denke mal, dass er, ja, ich habe war schon nicht einfach für Trainer.
Ja, jetzt ist das Netz weg. Aber ist nicht weiter schlimm. Da ist wohl wieder ein Funkloch. Das ist kein Problem. Das heißt, ich rufe einfach nochmal an hier. Vielleicht Unwetter in Osnabrück oder ähnliches. So, jetzt schalten wir das gleich nochmal drauf. Ah, es klingelt.
Ja, da sind wir wieder.
Ja, jetzt, genau. Ja, du warst weg, als du gerade erzählen wolltest, was Matthias Hein gemeint hat.
Genau, also ich denke mal, dass der Matthias gemeint hat, wenn ich ein bisschen diplomatischer gewesen wäre, ne, und nicht immer so rebellisch und nicht ganz so schwierig für Trainer gewesen wäre, vom Typ her, dann hätte ich den Sprung wahrscheinlich in die Bundesliga eher geschafft, vielleicht schon mit 20, mit 21 und dann, ja, hätte die Karrierekurve natürlich anders ausgesehen. Damit hat er hundertprozentig recht, keine Frage. Das würde man heute anders machen, logisch.
Mit welchem deiner Ex-Vereine verbinde dich denn jetzt am meisten heute?
Am meisten, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, und das hat auch der Kloppo gesagt, dass ich für die Vereine, für die ich gespielt habe, für die habe ich ehrliche Arbeit abgeliefert. Also wenn mich ein Fan fragt in Osnabrück, für die ich 5 Jahre gespielt habe, darfst du lieber für die Eintracht spielen oder für Osnabrück, dann kann ich dir mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich auch für den VfL gerne gespielt habe. Genauso gerne wie für die Eintracht.
Du hast dabei auch wahnsinnig viele Spieler kennengelernt und hast in deiner Biografie deine eigene Traumelf zusammengespielt. Und für mich ein wenig überraschend, da sind dann Leute dabei wie Uwe Binderwald oder Zdenko Miletic oder Detlef Dammeier. Also jetzt eigentlich Leute, wo man sagt, das sind jetzt aber nicht die ganz großen Namen. Aber warum hast du dir solche Jungs da ausgesucht?
Das mag sein, weil ich einfach, wenn ich Uwe Binderwald als Beispiel mal anführen darf, ne, wenn jemand über so lange Zeit einem Verein treu ist und so charakterstark ist und so verlässlich ist und so viel Herzblut für seine Farben aufbringt, ja, dann habe ich davor allergrößten Respekt, dann ist das eine absolut besondere Leistung. Und Uwe Bein, sage ich schon, ist natürlich ein ganz anderer Typ vom Talent her gewesen, aber Uwe Binderwald hat sich wirklich vieles harte kämpfen müssen, harte arbeiten müssen, Jahr für Jahr. Ne, und davor habe ich größten Respekt und deswegen ist er meine Traumreise reingekommen. Ne? Also Talent haben und ja, ein bisschen was am Ball können, das reicht nicht immer aus, man muss ja auch effektiv sein und das war Uwe Binderwald definitiv.
Wie ist es denn bei dir? Du sagst, Talent haben, was am Ball können. Weißt du, wie du zu deinem Spitznamen der weiße Brasilianer gekommen bist?
Ja, das hat Rolf Schafstein mal über meine Wenigkeit gesagt in Osnabrück, weil meine Spielweise ja auch nicht immer typisch deutsch war. Ich habe ja schon mit viel Risiko gespielt und ja, ne, und dann hat Rolf Schafstein das mal gesagt, ja, das Spiel ist nicht deutsch, sondern ich bin Brasilianer. Die Medien nehmen das dann mit auf und ja gut, okay, hin und wieder haben wir dann vielleicht auch mal einen Ball getroffen und vernünftig Fußball gespielt und so gibt es dann den Multiplikator. Aber freut dann natürlich, ist schön, kann man ja nichts Negatives dran finden.
Nee, es gibt bestimmt schlimmere Spitznamen.
Ja.
Was machst du denn heute eigentlich? Du warst dabei, Trainerschein zu machen oder ist das schon fertig?
Ja, ich habe die B&A-Lizenz, die habe ich schon seit 3 Jahren, will dann auch irgendwann den Fußballlehrer machen. Ich arbeite im Fußball, wir beraten Erst- und Zweitligisten und Drittligisten, gerade in Deutschland, haben aber auch mit dem Ausland zu tun, scouten dann für diese Trainer und für die Vereine, ja, beraten auch Spieler und mittlerweile auch Trainer. Ich habe Sport Total mit aufgebaut, also habe auch lange für Rainer Kallmund gearbeitet. Und zu scouten, Personalpolitik zu machen, das ist etwas, was mir richtig Spaß macht.
Und du hast mir auch gesagt, dass der Lutz Pfannenstiel, der ja auch schon hier zu Gast war, schon mehrfach versucht hat, dich eigentlich für seine Weltelf mal zu rekrutieren. Wann sagst du ihm endlich mal zu?
Ja, er macht ja tolle Sachen. Also er macht ja wirklich auch die Dinge dann auch wirklich nachweislich, auch ob es für die Umwelt ist oder auf den guten Zweck ist. Und Lutz hat natürlich auch richtig was zu erzählen. Also seine Karriere ist auch wirklich einzigartig, also Welttorhüter, und die Geschichten, die er erlebt hat, das fand ich auch schon atemberaubend. Nein, ich war jetzt auch zum Beispiel mit der Nationalmannschaft unterwegs, mit der Deutschen. Also wenn da einer mal fehlt, okay, dann laden die mich ein, aber mit denen in Moskau zu sein oder in China zu sein oder jetzt zuletzt in Bangkok unterwegs zu sein, mit Novotny, mit Wörns und Co., mit denen Fußball zu spielen. Also der Fußball hat einen schon so weit getragen, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hab da Demut und bin da sehr dankbar. Wir haben vor kurzem im Nepal gespielt, auf 4000 Meter Höhe, dann war ich in Kalkutta, ja, in Moskau, habe ich gerade schon gesagt, mit den Jungs überhaupt unterwegs zu sein, mit großen Lichtern. Oder mit Thomas Berthold mal in Mexiko zu sein, für die Ego des Braun-Stiftung zu spielen, 280.000 Euro einzusammeln, für Kinder im Azteken-Stadion dort Fußball zu spielen, dann gegen eine andere Auswahl noch ein anderes Spiel zu sehen. Dann fliegt auch mittlerweile ein bisschen Kultur mit, ist ja nicht nur Fußball. Ja, das ist doch, ja, was der Fußball gebracht hat, das kann man ja nicht nur mal in Zahlen ausdrücken. Das ist ja, ich finde es unglaublich.
Und du hast ja, soweit ich weiß, auch deine erste Trainerstation gerade und bist auf der Suche nach einem Team für die Schlammfußball-Nationalmannschaft. Ist das richtig?
Ja, das wird von 11 Freunde begleitet. Das ist, es geht da um John Medley, das ist Getränk, die dann wirklich 10 Spieler zusammenstellen und die dann nach Finnland schicken zu Schlammfußball. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Das wird bestimmt richtig Spaß machen.
Ja, wir sind schon am Ende der Sendezeit angelangt. Da habe ich nur noch eine Frage. Du selbst hast mal gesagt, Selbstvertrauen ist mein Hobby. Kann man diesen Satz als das Motto deiner Karriere oder sogar deines Lebens nehmen?
Ja, ich habe es so gemeint, dass man in diesem Leben nur zu gewinnen hat und dass man auch seine Chancen sehen muss und nicht immer alles, was schlecht ist. Und wie gesagt, ich war jetzt gerade mal in Kalkutta, wenn man da mal gewesen ist, dann wissen wir eigentlich, das sind so Momente, wo man im Leben auch mal stehen bleiben kann und sagen kann, Mensch, alles, was wir können dürfen, ne, ist nicht so schlecht. Ne? Ich meine, wenn wir heute wissen, was wir essen, wo wir schlafen und hier zu Hause, da kommt warmes Wasser raus, dann gehören wir doch schon zu den Privilegierten. Nicht immer nur meckern und alles sehen, sondern so war das gemeint. Und mit dem Selbstvertrauen, klar, im Leistungssport brauchst du Selbstvertrauen. Wenn du erste, zweite Bundesliga spielst und du hast kein Selbstvertrauen, ja, dann nicht gewinnen willst, auch wenn der Gegner mal besser besetzt ist, ja, dann kannst du ja gleich zu Hause bleiben, dann brauchst du gar nicht mehr zum Training gehen. Also zum Leistungssport gehört auch Selbstvertrauen. Und deswegen habe ich auch mal so ein bisschen gesagt, ja, Selbstvertrauen ist mein Hobby oder den mutigen Gott die Welt. Also in diesem Leben haben wir nur zu gewinnen bevor ich sehe halt gerne noch mal, war mir auch mal das Schöne. Wenn ich so zurückdenke, dann kenne ich Menschen, die sagen mal, boah, das war schlecht, das war scheiße, das war eine Katastrophe. Ich bin jemand, der sich das Schöne bewahrt und davon gibt es auch reichlich.
Ich finde, es ist ein tolles Schlusswort. Damit sind wir auch schon durch. Es war furchtbar kurzweilig. Ich habe mich gefreut, dass das heute geklappt hat. Vielen Dank nach Osnabrück.
Ich habe auch zu danken. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Also, schönen Abend noch.
Danke, gleichfalls.
Ciao. Das war eine Stunde Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, mit Andreas Kulig am Mikrofon, und der war auch zuständig für Redaktion und Musik. Ja, das Herrengedeck kommt dann wieder in 2 Wochen, und am Ende der heutigen Sendung hören wir jetzt noch die Thermals mit Now We Can See, und bis dahin sage ich mal Ade.